Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Großbritannien und auf dem Kontinent laufen die Bemühungen im Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche weiter. Bundesverbraucherschutzministerin Künast rief für Montag einen Krisenstab ein. Er soll Informationen über den Verlauf der Krankheit sammeln und über weitere Schutzmaßnahmen beraten. Belgien hat alle Viehmärkte für eine Woche geschlossen und außerdem den Transport von Schafen und Ziegen verboten. Die britischen Behörden begannen heute mit der Tötung von tausenden Tieren.
Auf dieser heruntergekommenen Farm in Northumberland wurden heute riesige Scheiterhaufen aufgestapelt. 500 Schweine werden dort morgen an Ort und Stelle verbrannt, um die Ansteckungsgefahr so klein wie möglich zu halten. Heute Morgen hatten Regierungsveterinäre den Hof mit Bolzenschussgeräten betreten, um die Tiere zu töten. Dieser Hof gilt nach wie vor als Seuchenherd. Sein Besitzer, Robert Waugh, hat möglicherweise Bestimmungen zur Mitteilung von Seuchen verletzt, da die Maul- und Klauenseuche nach neuesten Erkenntnissen hier bereits vor 4 Wochen ausgebrochen sein soll. Auf 8 Farmen haben die Vorbereitungen für die Verbrennung von Tausenden von Schweinen begonnen. Glücklicherweise sind heute keine neuen Fälle hinzugekommen. Wenn es zu weiteren Ausbrüchen der Maul- und Klauenseuche auf Farmen kommt, dann sollten wir spätestens heute davon hören. Heute war der erste Tag des totalen Transportverbots für Vieh. Durch ihn ist faktisch die gesamte Fleischindustrie Großbritanniens für eine Woche lahmgelegt worden. Die Verluste werden auf 150 Millionen Mark geschätzt. Wir verdienen ohnehin nicht viel. Noch mehr zu verlieren wäre keine gute Idee. In den Supermärkten gab es heute keine Panikkäufe. Sie halten Vorräte für eine Woche vor. Trotzdem sind die Ketten dabei, Notstandspläne vorzubereiten. Rind- und Schweinefleisch sollen insbesondere aus Irland, Dänemark und Holland importiert werden. Wenigstens die Schulkinder in der Nähe der Quarantänezone in Northumberland haben Glück im Unglück. Sie haben morgen schulfrei.
Verbraucherschutzministerin Künast warnte heute noch einmal vor der leichten Übertragbarkeit der Seuche. Sie appellierte an Touristen und Geschäftsleute, sich an die Hinweise an den Grenzen zu halten. Zum weiteren Vorgehen ihres Ministeriums sagte Künast der ARD.
Erstmal geht es darum, sicherzustellen, dass es keine Infektionen in Deutschland gibt. Bis jetzt haben wir keinen entsprechenden Verdachtsfall. Also war es richtig, erstmal zu sagen, kein Import von britischem Fleisch auf den Kontinent nach Deutschland. Und nun wird durch dieses Datensystem Animo genau nachverfolgt, welche Tiere sind in den letzten 8 Wochen von Großbritannien nach Deutschland gekommen. Das ist nicht ganz einfach, weil es einen Zwischenschritt als Mangel noch gibt, dass nämlich Tiere, die zum Beispiel von Großbritannien nach Holland gekommen sind und dann nach Deutschland, nicht als britische Tiere ausgewiesen sind.
Der ehemalige CDU-Vorsitzende Schäuble hat das Führungsduo Merkel-Merz mitverantwortlich für die Probleme der Union gemacht. Die beiden hätten es nicht geschafft, den Eindruck zu verhindern, sie würden sich als Rivalen betrachten, sagte Schäuble der Zeitung Rheinische Post. Zugleich verlangte er, die CDU-Chefin und den Fraktionsvorsitzenden stärker zu unterstützen. FDP-Chef Gerhard hat sich für eine engere Zusammenarbeit mit der SPD auf Bundesebene ausgesprochen. Sowohl in der Gesundheitspolitik als auch beim Thema Zuwanderung sei seine Partei bereit für gemeinsame Lösungen, so Gerhard zur Zeitung Sonntag aktuell. Mit Blick auf mögliche künftige Koalitionen sagte er der Esslinger Zeitung, die Freien Demokraten hielten sich alle Optionen offen. Auf seiner ersten Nahostreise ist US-Außenminister Powell heute in der ägyptischen Hauptstadt Kairo eingetroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Irak-Politik und der Nahostkonflikt. Am Rande des Kairo-Besuchs kam Powell erstmals auch mit seinem russischen Amtskollegen Ivanov zusammen. Anschließend hieß es, man wolle im Streit um das geplante US-Raketenabwehrsystem weiter nach gemeinsamen Lösungen suchen.
Als der amerikanische Außenminister Colin Powell heute Vormittag in Kairo ankam, wusste er, er betritt eine Region, in der inzwischen selbst befreundete Politiker auf Distanz zu den USA gegangen sind, spätestens seit den Luftschlägen gegen den Irak vor einer Woche. Fast alle arabischen Regierungen hatten diese Bombardierung verurteilt. Der ungelöste Palästina-Konflikt ebenfalls ein Grund, mit der amerikanischen Nahostpolitik hier unzufrieden zu sein. Er wolle sich arabische Vorschläge zur Lösung des Irak-Problems anhören, hatte er auf dem Weg nach Kairo Reportern gesagt. Am Nachmittag aber verkündete er nach der Begegnung mit seinem russischen Amtskollegen Ivanov,
Die USA werden auch in Zukunft Saddam Hussein in Schach halten, denn der irakische Diktator weigere sich nun mal, auf eine Aufrüstung mit Massenvernichtungswaffen zu verzichten. Über die Art der Sanktionen ist er allerdings bereit, neu nachzudenken. Ob diese Haltung den ägyptischen Präsidenten Mubarak zufriedengestellt hat, ist mehr als fraglich. Denn fast alle arabischen Regierungen fordern inzwischen die Aufhebung der Sanktionen gegen den Irak. Denn, so der ägyptische Außenminister Amr Moussa nach dem Gespräch, die Sanktionen träfen nur das irakische Volk, nicht aber das irakische Regime. In Jordanien und in anderen arabischen Ländern demonstrierten Palästinenser gegen den Besuch aus den USA. Die Demonstranten verbrannten Paul-Poster und zeigten die irakische Flagge. Die Bagdad-Bombardierung vor einer Woche hat die Paul-Reise zu einer schwierigen Mission gemacht.
Maßnahmen gegenüber dem Irak waren auch Thema beim ersten Treffen zwischen US-Präsident Bush und dem britischen Premierminister Blair. Sie unterstrichen die Entschlossenheit, gemeinsam gegen den irakischen Diktator vorzugehen. Außerdem bot Bush den NATO-Verbündeten eine Zusammenarbeit in der umstrittenen Raketenabwehr an. Den russischen Alternativvorschlag zum Aufbau einer mobilen europäischen Abwehr wertete Bush als Anerkennung der Tatsache, dass neue Verteidigungsmaßnahmen nötig seien. Blair äußerte Verständnis für die amerikanischen Abwehrpläne.
Die Chefanklägerin des UN-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag, Del Ponte, hat die NATO-Friedenstruppen auf dem Balkan kritisiert. Der Welt am Sonntag sagte Del Ponte, sie vermisse einen entschiedenen Einsatz zur Ergreifung von Kriegsverbrechern. Del Ponte kritisierte vor allem, dass der ehemalige Führer der bosnischen Serben Karadzic nach 5 Jahren Flucht noch immer nicht gefasst wurde.
Auf Borneo hat heute die Kriegsmarine begonnen, Flüchtlinge von der Insel zu bringen. In den letzten Tagen wurden bei Unruhen hunderte Menschen getötet, Tausende sind auf der Flucht. Die Ureinwohner sollen Jagd auf Zuwanderer gemacht haben, weil sie Angst vor deren wirtschaftlicher Überlegenheit haben. Ursache der Ausschreitungen ist das Umsiedelungsprogramm der indonesischen Regierung.
Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit will Bundesarbeitsminister Riester jetzt das dänische Modell der Jobrotation heranziehen. Danach können Beschäftigte für eine Weile ihren Arbeitsplatz räumen, um sich weiterzubilden. Währenddessen springen Arbeitslose für sie ein. Ihre Bezahlung wird vom Staat mitgetragen. Gegenüber der Welt am Sonntag kündigte Riester an, er wolle über diesen Vorschlag beim nächsten Treffen im Bündnis für Arbeit sprechen.
Gegen die Zuschüttung des Naturschutzgebietes Mühlenberger Loch in Hamburg haben rund 1200 Anwohner und Naturschützer demonstriert. Das größte Süßwasserwatt Europas liegt in einer Ausbuchtung der Elbe und wird jetzt zu einem Fünftel mit Sand aufgefüllt. Auf dem neu gewonnenen Gelände des Airbus-Werkes im Stadtteil Finkenwerder soll das neue Großraumflugzeug A380 montiert werden. Am Dienstag hatte das Oberverwaltungsgericht Hamburg einen Baustopp aufgehoben, ohne aber über die Rechtmäßigkeit der Arbeiten zu entscheiden.
Die Prüfungskommission des Internationalen Olympischen Komitees hat seine Inspektion der chinesischen Hauptstadt mit einer positiven Bilanz beendet. Der Delegationsleiter nannte das Sportkonzept exzellent. Peking war die erste Station der Kommission. Sie wird noch 4 weitere Bewerberstädte für die Sommerspiele 2008 besichtigen.
Jugend musiziert für Olympia. Am letzten Tag ihrer Inspektionstour durch Peking gab es für die Gäste vom IOC eine Extravorführung. Denn diese Demonstration auf dem Platz des himmlischen Friedens hatte den Segen der Partei. Tausende Radler sollten die Olympia-Begeisterung des Volkes fernsehgerecht vorstrampeln. Chinas Führung stilisiert die Bewerbung für die Spiele 2008 zur Frage der nationalen Ehre. Das Inspektionsteam des IOC machte heute noch einmal klar, warum es seine Aufgabe als rein technische Mission beschreibt. Die Gäste interessierten sich mehr für Fernsehtechnik und Telekommunikation als den Alltag der Pekinger. Ob in der Volksrepublik Recht und Gesetz gelten, hätten sie nicht zu prüfen, hieß es aus Delegationskreisen. Stattdessen eine Verbeugung vor Chinas jahrtausendealter Kultur und Geschichte und kein Wort zu den düsteren Seiten seiner Gegenwart. Bei der abschließenden Pressekonferenz der IOC-Inspektoren gab es nur artigen Dank für die Gastgeber. Auf wiederholte Nachfragen von Reportern aus dem Westen erneut Unverbindliches zum Thema Menschenrechtsverletzungen. Wir sollten hier technische Fragen einschätzen, nicht politische. Ob es Gründe gebe, die gegen Peking sprechen, sei eine Gewissensentscheidung der IOC-Mitglieder.
Die am heftigsten diskutierte Frage ist, wie wird sich China verändern, sollte Peking den Zuschlag erhalten. Pessimisten befürchten eine Stabilisierung des autoritären Systems und noch mehr Nationalismus. Optimisten glauben an einen positiven Schub, mehr Öffnung, mehr Demokratie.
ARD-Chef Pleitgen will sich weiter dafür einsetzen, dass die Fußball-WM 2006 in Deutschland frei im Fernsehen empfangen werden kann. Gegenüber dem Kölner Express äußerte er im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land, ebenso wie der rheinland-pfälzische Regierungschef Beck, Sympathie für das englische Modell. Danach müssen alle Spiele kostenfrei zu sehen sein. Ein Sprecher der Kirchgruppe, die die WM-Rechte besitzt, erklärte heute die Gespräche mit ARD und ZDF für abgeschlossen. Sie waren negativ verlaufen. In der Fußball-Bundesliga bleibt Bayern München trotz eines Unentschiedens gegen Köln Tabellenführer. Der deutsche Meister profitierte am 23. Spieltag davon, dass es auch im Verfolgerduell Schalke gegen Dortmund keinen Sieger gab.
62.000 erwartungsfrohe Zuschauer im ausverkauften Gelsenkirchener Parkstadion sahen in der 16. Minute diesen Freistoß für den BVB durch den Tschechen Tomáš Rosický. Ansonsten boten beide Mannschaften nicht viel im 116. Revierderby. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Jörg Böhme die einzige echte Torchance der Gastgeber. Der Tabellenzweite Schalke blieb in der ersten Halbzeit weit unter seinen Möglichkeiten. Schalkes Trainer Huub Stevens musste dann auch nach dem Wechsel bis zur 80. Minute warten, ehe er diese Möglichkeit seiner Mannschaft durch Marco van Hoogdalem sehen konnte. Die beste Chance des Spiels hatte allerdings Borussia Dortmund. Doch 8 Minuten vor dem Ende schaffte es der eingewechselte Giuseppe Reyna nicht, Schalkes Torwart Oliver Reck zu überwinden. In einem enttäuschenden Revierderby ohne Tore und große spielerische Höhepunkte war Borussia Dortmund am Ende mit dem Unentschieden zufrieden.
Hier die weiteren Ergebnisse. Bayern München Köln 1:1, Freiburg 1860 München 0:3, Hamburg Wolfsburg 3:2. Das Spiel Berlin gegen Unterhaching ist ausgefallen. Die Begegnung Frankfurt gegen Bremen wird in diesen Minuten angepfiffen. Gestern unterlag Leverkusen Cottbus mit 1:3. Morgen spielen Kaiserslautern gegen Rostock und Bochum gegen Stuttgart. Bei den abstiegsbedrohten Stuttgartern sitzt bereits morgen Felix Magath als neuer Trainer auf der Bank. Der Verein hat ihn heute als Nachfolger des gestern zurückgetretenen Ralf Rangnick bis Juni 2002 verpflichtet. Magath war selbst vor nicht einmal 4 Wochen in Frankfurt entlassen worden. Großer Erfolg für die deutschen Athleten am vorletzten Tag der nordischen Skiweltmeisterschaften im finnischen Lahti. Sie holten 2 Gold- und 1 Bronzemedaille. Die Skispringer verteidigten ihren Mannschaftstitel auf der Großschanze.
Riesenjubel bei Sven Hannawald, Michael Uhrmann, Alexander Herr und Martin Schmidt. Mit unerwartet großem Vorsprung gewann das Außenseiterquartett vor den favorisierten Finnen und den Österreichern. Als Schlussspringer Martin Schmidt bei minus 20 Grad in die Spur ging, war der Titel schon sicher. Seine Teamkollegen hatten bereits für ein souveränes Punktepolster gesorgt. Schmidt machte nach Gold und Silber im Einzelspringen seine insgesamt 3. Medaille in Lahti perfekt. Eine der schönsten überhaupt.
Der Sieg in Ramsau war schon toll, dass wir den Titel jetzt hier verteidigen konnten, ist doch das Größte für uns, weil auch das Team kräftig durcheinandergewirbelt wurde seither. Und alle haben heute so eine super Leistung gebracht und jetzt ist natürlich grandios für uns, ganz klar.
Und heute konnten nicht nur die Trainer der Spezialspringer jubeln, auch für die der nordischen Kombinierer war es ein goldener Tag. Marco Back aus Rula gewann den Sprintwettkampf der Kombinierer. Als 2. nach dem Springen lag er nach 7,5 Kilometern Langlauf im Ziel vor dem Finn Sampalajun. Den perfekten deutschen WM-Tag in Lahti rundete dann Backes Teamkollege ab. Ronny Ackermann sicherte sich die Bronzemedaille. Die Kombinierer können entspannt feiern. Die Goldspringer müssen morgen nochmal ran beim Teamspringen von der kleinen Schanze.
Die Lottozahlen 4, 21, 23, 29, 47, 48 und die Zusatzzahl 16. Die Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4, 2, 5, 8, 7, 1, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 7, 7, 3, 5, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 25. Februar.
Im gesamten Mittelmeerraum, besonders auf den Balearen und auf Korsika, ist das Wetter unbeständig. Das Tief, das von Russland Richtung Baltikum zieht, sorgt weiter dafür, dass kalte polare Luft nach West- und Mitteleuropa zieht. Außerdem bringt das Tief bei Südskandinavien neue Schneeschauer. Bemerkbar machen sie sich in den deutschen Küstengebieten. Aber nicht nur dort fällt Schnee. Auch südlich der Donau und an den nördlichen Rändern der Mittelgebirge muss mit Schnee gerechnet werden. Ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dort, wo sich die Sonne zeigt, herrschen sehr gute Sichtverhältnisse. Der Wind wird im Süden schwach, im Norden frischt er auf und kommt aus Südwest bis West. Die Nacht wird bitter kalt. Im Osten und am Alpenrand bis zu minus 12 Grad, sonst Werte zwischen minus 8 und minus 3 Grad. Am Sonntag dann minus 3 Grad in Sachsen, Thüringen und am Alpenrand, am Rhein 3 bis 4 Grad. Und auch über die Karnevalstage bleibt es ausgesprochen kalt. Obwohl die Sonne zum Vorschein kommt, wärmt sie kaum. Rosenmontag und Faschingsdienstag gibt es kaum Schneeschauer. In den Alpen allerdings wird die Lawinengefahr weiter als sehr groß eingestuft.